Okay, an dieser Stelle eine kurze Bitte um Entschuldigung von uns für die Verspätung, aber Schalke hat die komplette Planung verhagelt. Eigentlich wollten wir hier bei Fußball Insight darüber sprechen, wie der VfL im Himmelbett vom Aufstieg träumt, ja, und der BVB zum 723. Mal in dieser Saison die Kurve wieder gekriegt hat und es jetzt wieder hochgeht. Die Frage ist nur, wie lange. Aber dann kam eben Schalke 04 mit dem Kollegen Jobst um die Ecke und hat Andy Ernst erstmal seinen wohlverdienten Urlaub verkürzt. Ne?
Ja, also erstmal hallo. Ja, eigentlich wäre heute erst mein erster Tag gewesen, aber wenn man Schalke-Reporter ist, hat man A, nie so ganz Urlaub. Jeden Tag passiert ja sowieso irgendwas und man ist ja doch auf Sendung und es interessiert mich ja auch. Und Fußball ist ja nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby. Und aber gestern war ich dann doch sehr viel up to date, Johannes, das stimmt schon. Und dementsprechend haben wir dann gestern entschieden, dass wir den Podcast um einen Tag verschieben, damit ich an meinem letzten Urlaubstag nicht auch noch einen Podcast aufzuzeichnen habe. Und ich bin euch sehr dankbar dafür. Also da kann man die Hörer ja auch mitnehmen in unsere Planung.
Ja, danke dafür. Wollen wir noch hoffen, dass Schalke nicht dann auch irgendwann anfängt, schon den Einkaufszettel zu beeinflussen.
Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht.
Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Und damit Tag zu Tacheles Außenpott. Heute mit mir, Johannes Hoppe als Moderator und Andy Ernst, Funke-Reporter seines Zeichens. Mit einem klein verkürzten Urlaub. Aber dafür bist du natürlich jetzt voll up to date, hast du ja gerade schon gesagt. Was ist da los auf Schalke? Alexander Jobst schmeißt hin, unter anderem, weil er persönlich angegriffen und bedroht wurde. Klär uns auf.
Also, bevor man zu dem Fall Alexander Jobst irgendwas sagt und zu seinem Rückzug, muss man immer ganz klar betonen, das möchte ich auch an dieser Stelle machen. Es ist in keiner Weise zu rechtfertigen, wenn ein Mensch oder eine Person bedroht wird im privaten Umfeld und wenn Alexander Jobst, so soll es gewesen sein, von der Polizei geraten wird, die Geschäftsstelle nur bei Tageslicht zu verlassen. Sowas ist mit nichts zu rechtfertigen, solche Emotionen sind mit nichts zu rechtfertigen und das gehört sich nicht und das ist wirklich zu verurteilen, das sollte dann auch verfolgt werden, das sollte dann auch der Polizei gegeben werden. Bedrohungen, auch im privaten Umfeld, sind einfach schäbig und das geht einfach nicht. Und wenn Alexander Jobst dann irgendwann die Nase voll davon hat, kann ich das auch verstehen. Er hat eine Familie, er hat Kinder. Und das funktioniert einfach nicht. Das will ich einfach mal vorab schicken, damit das bei allen kritischen Worten, die man über die Arbeit von Alexander Jobst verwenden kann, damit das einmal von meiner Seite aus klargestellt ist. Ja, was ist passiert? Die Fakten: Alexander Jobst hatte einen Vertrag bis Juni 2024 und sagt jetzt im Juni 2021, 3 Jahre zuvor, er tritt von seinem Vertrag zum 30. Juni zurück. Bis dahin wird er seine Arbeit noch fortsetzen. Also er wird nicht sofort freigestellt oder sofort zurücktreten, sondern er wird wirklich noch bis dahin arbeiten. Die neue Saison ist, also auch im Abstiegsfall für die zweite Liga, ist schon finanziell recht gut durchgeplant. Mit den wichtigsten Sponsoren hat er schon Abkommen getroffen für die kommende Saison, sodass der Nachfolger nicht sofort so viel beackern muss. Ja, zur Person Alexander Jobst, der ist der am längsten amtierende Vorstand des FC Schalke, sodass sich dann am 1.7. die interessante Personalie, ich finde das echt irre, ergibt, dass Christina Rühl-Hamers, die Finanzvorständin, die dienstälteste Vorständin im Vorstand, das dienstälteste Mitglied ist und die ist auch erst seit 10 Monaten da. Daran sieht man, dass die personellen Umstrukturierungen infolge dieser Krise bei weitem noch nicht beendet sind beim FC Schalke 04 und dass sich auf allen Ebenen des Vereins nahezu alles auf links dreht. Wie schon mehrfach an dieser Stelle angesprochen, die Aufsichtsratswahl von 5 neuen Mitgliedern steht erst noch bevor. Es gab in dieser Woche einen weiteren Rückzug. Ein kooptiertes Mitglied ist nicht mehr dabei, Ulrich Köllmann. Also da dreht sich alles auf links und man kommt schon fast durcheinander, wenn man aufzuzählen versucht, wie viele entscheidende Leute im Verein entweder gehen mussten oder gegangen sind. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja.
Da reichen zwei Hände gar nicht mehr zum
Aufzählen. Da reichen Aufzählen, zwei, ne? Hände definitiv nicht. Und es muss ja auch nicht schlecht sein. Schalke liegt am Boden, hat große finanzielle Probleme. Der Verein ist auch nicht nur durch sportliches Versagen der Spieler oder der Trainer, sondern vor allen Dingen auch durch Unruhe im Umfeld, durch fehlerhafte Entscheidungen in diese Situation geraten. Dass es Umänderungen gibt, war lange klar. Und dass es sie jetzt gibt, muss nichts Schlechtes sein, wenn wirklich schlaue neue Leute kommen. Und zum Thema Alexander Jobst. Es gibt sehr viele Pros und Kontras, seine Arbeit zu bewerten beim FC Schalke 04. Er war mit Sicherheit ein sehr streitbarer Vorstand, an dem man sich reiben konnte. Und ich glaube, die Kollegen vom Kicker waren es, die haben ihn Reizfigur mit Sachverstand benannt. Und das ist eigentlich recht gut zusammengefasst. Warum war Alexander Jobst bei vielen Fans so umstritten? Es wird ja immer wieder hervorgehoben, es lag einzig und allein daran, dass er derjenige ist, der die mögliche Ausgliederung der Profiabteilung vorangetrieben hat. So ganz der einzige Grund ist das natürlich nicht. Dass er das getan hat, ist ihm, finde ich, nicht vorzuwerfen. Er ist Marketingmanager, er kennt sich mit Zahlen aus, er kennt sich mit Sponsoren aus und er sieht, dass in der Struktur des eingetragenen Vereins Schalke an seine Grenzen gekommen ist. Das hat er immer behauptet, das glaube ich ihm auch. Und dass eine Ausgliederung mit Sicherheit sehr viel Geld in dem Verein bringen könnte. Darauf hinzuweisen ist legitim. Einzelne Varianten mit zu erarbeiten ist auch legitim. Dass er damit bei Fans aneckt, kann ich auch gut verstehen und dass ihn das zur Reizfigur macht. Aber zur Personalie Jobst gehört, glaube ich, noch viel mehr. Und zwar, dass viele Anhänger nie so richtig das Gefühl hatten, dass Alexander Jobst zu 100% ein Schalker ist. Das ist ein Gefühl, das man schwer mit Fakten untermauern kann. Aber es sind so Kleinigkeiten. Er hat von Schalke 04 häufig auch als einem Produkt gesprochen. Er hat dieses, natürlich ist das auch, er ist Marketingvorstand gewesen. Er hat natürlich auch die Aufgabe, das so zu verkaufen. Allerdings war es rhetorisch nicht immer geschickt, das dann so auch zu tun und damit zu suggerieren, Schalke ist für mich jetzt hier ein Produkt, ist jetzt ein Job und irgendwann ziehe ich weiter und fertig. Das ist das Erste. Dann hat er umstrittene Sponsorendeals ausgehandelt. Als er noch ganz frisch da war, gab es diesen Viagogo-Deal, diesen Deal mit dem Tickethändler, der dann auch zurückgenommen wurde. Da hat er dann auch relativ schnell feststellen müssen, dass er auf Schalke sicherlich nicht alles mitmachen kann. Dann das Dritte ist, er war innerhalb der Geschäftsstelle sehr umstritten. Wenn man ich habe mal im Oktober war das eine Riesenrecherche angestellt. Da haben nahezu jeder, mit dem ich telefoniert habe, hat nur hinter vorgehaltener Hand über Alexander Jobst gesprochen. Und das lag daran, dass er im internen Umgang doch oft angeeckt ist und dass seine Art der Führung jetzt nicht die kommunikativste beziehungsweise nicht die einfachste gewesen ist. Und es gab nicht wenige Leute auf der Geschäftsstelle, die aufgeatmet haben und am 1. Juli aufatmen werden, dass Alexander Jobst nicht mehr ihr Vorgesetzter ist. Das ist auch eine Wahrheit, die nicht verschweigen werden sollte. Das sind so ein paar Punkte, die kritisch gegen Alexander Jobst sprechen. Und er hat auch immer betont, das sehe ich auch eher kritisch, wenn es um die Verantwortung für diesen Niedergang geht, hat er immer gesagt, wieso? Ich bin Marketingvorstand. In meinem Bereich haben die Zahlen immer gestimmt und die Spieler haben andere geholt. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist mir auch zu einfach. Er saß immer in einem dreiköpfigen Gremium. Er saß immer mit am Tisch, wenn Entscheidungen getroffen worden sind. Und es sind sehr, 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 sehr viele falsche Entscheidungen getroffen worden, die auch Alexander Jobst nicht verhindert hat. Und er kann sich da meiner Auffassung nach nicht zurückziehen. Einfach nur hinter dem Punkt, wieso? Meine Zahlen haben doch immer gestimmt. Das ist ein bisschen zu einfach. Das sind ein paar von vielen Punkten, die kritisch gegen Alexander Jobst sprechen. Auf der anderen Seite stimmt natürlich, dass er sein Ressort eigentlich immer im Griff hatte. Schalke hat Umsatzrekorde aufgestellt in Alexander Jobsts Amtszeit. Die Sponsorenerträge sind gestiegen, stetig. Zuletzt haben sie so ein bisschen stagniert und sind auch leicht runtergegangen. Das hatte natürlich auch mit dem sportlichen Misserfolg zu tun. Nicht zwingend nur mit seiner Arbeit. Er ist halt ein Top-Sales-Experte, das wird auch gemeinhin anerkannt. Und da verliert Schalke schon sehr, sehr viel Sachverstand, den Alexander Jobst ohne Zweifel hat. Und egal in welchem Bereich er seine berufliche Zukunft sieht, ob im Fußball oder auch außerhalb, sein neuer Arbeitgeber kann sich auf eine Figur freuen, auf einen Mitarbeiter freuen, der wirklich sehr, sehr viel Ahnung hat von dem, was er tut.
Aber das ist ja, glaube ich, eben genau der Punkt, ne? Also in einem, sage ich jetzt mal, System wie einem Fußballverein, da ist, glaube ich, einfach nur fachliche Expertise reicht da nicht. Also ich meine, das haben wir ja auch, also das sehen wir ja auch viel im deutschen Fußball, ne? Wo dann immer wieder gesagt wird, ja, da sitzen in den Vorständen Leute, die haben nie gegen den Ball getreten, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Aber das ist doch, also so wie ich das jetzt interpretiere, ist das ja genau das, woran Schalke auch eben krankt. Ne? Du hast dann da überall Fachmänner sitzen, die ihren Job super machen, aber dann quasi auch so eine Grenze ziehen. So, das ist jetzt hier mein Bereich und für alles andere bin ich nicht verantwortlich. Ich tanze aber trotzdem irgendwie auf der Hochzeit mit und so. Und Fußball-Sachverstand geht dann irgendwie unter. Genau. Und Vereinsleben ist ja auch dann irgendwie nicht da, wenn du jetzt sagst, ja, die meisten werden da in der Geschäftsstelle aufatmen, wenn der weg ist, obwohl der eben so einen guten Job gemacht hat. Das ist halt,
ja,
das
also funktioniert, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, er hat nur einen super Job gemacht. Er war zwischendurch Vorstand Kommunikation und in seiner Amtszeit als Vorstand Kommunikation gab es auch etliche Kommunikationspannen. Da hat er auch nicht alles richtig gemacht. Und es gibt ja auch, er war zwar Marketingvorstand und es gibt ja, also ich bin da jetzt kein super Experte drin, aber es gibt ja auch wirklich einen Unterschied zwischen Sales und Marketing. Also, und Sales ist ja halt ein super Experte. Also er hat Sponsoren rangeholt, er hat richtige Pakete für Sponsoren, ist zu Sponsoren gefragt, was wollt ihr denn, wie wollt ihr eingreifen, wir können euch das und das anbieten. Und er hat schon viel rangeholt. Das ist schon in Ordnung. Nur was wirklich Marketing angeht und Vermarktung angeht und Claims angeht, dafür ist er auch zuständig. Dieser Claim, wir leben dich, das ist Alexander Jobst. Und der ist ja auch immer wieder umstritten gewesen. So, und auch andere Aktionen im Vereinsgeschehen, die liegen auch in der Zuständigkeit von Alexander Jobst. Da ist nicht alles immer super gelaufen. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Insgesamt muss man sagen, gute Arbeit gemacht in den 10 Jahren, keine Frage. Aber diejenigen, die Alexander Jobst jetzt verklären, so, jetzt verlieren wir hier einen riesen Fachmann und der geht jetzt auch noch von Schalke weg. Und den muss man sagen, auch Alexander Jobst hat nicht alles richtig gemacht.
Ja, vielleicht passte er auch einfach gar nicht zu Schalke, ja, von vornherein. Also,
er war 10 Jahre da. Wenn er gar nicht zu Schalke gepasst hätte, hätte er die 10 Jahre nicht durchgehalten. Aber er hat in den 10 Jahren nie alle Herzen erreicht. Das ist auch wahr. Obwohl er sich immer wieder, und auch jetzt in seiner Abschiedsrede hat er gesagt, oder in seinem Abschiedsstatement, dass er da Schalke für einen fantastischen Verein hält, mit fantastischen Fans und so weiter. Und er hat immer gesagt, natürlich ist er zum Schalker geworden, schon nach kurzer Zeit, obwohl er kommt gebürtig, glaube ich, aus Fulda, aus einer anderen Ecke. Und sein erster Verein, zu dem er gefahren ist, war, meine ich, Eintracht Frankfurt, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, nicht, dass er Fan davon war. Aber er ist halt fußballerisch nicht im Ruhrgebiet sozialisiert und ist im quasi ein Ruhrgebietsquereinsteiger, der jetzt auch nicht in Gelsenkirchen wohnt oder so. Also und auch das sagte man ihm immer mal wieder nach. Er kennt halt von Gelsenkirchen, er kennt halt den Weg von der auf der A2, A3 Richtung Gelsenkirchen und die Ausfahrt und den Parkplatz an der Geschäftsstelle. Aber das Gefühl für die Fans und das Gefühl für die Menschen hat er, zumindest werfen ihm das einige vor, nie so richtig verstanden. Auf der anderen Seite muss man, wenn man Sponsoren anspricht und Partner anspricht, kann man sich, glaube ich, auch nicht so richtig erlauben, total Fan zu sein. Auch das kann natürlich so ein Mittelweg sein, dass man sagt, muss man überhaupt das haben, um Schalke, und muss man halt wirklich 100% Schalke sozialisiert sein, um diesen Job machen zu können. Also es gibt viel zu diskutieren zu dieser Personalie. Mein Fazit, hat einen guten Job gemacht. Viele Sachen, die er gemacht hat, sind auch kritisch zu bewerten. Ich kann seine Kritiker gut verstehen. Was gar nicht geht, ist, dass er bedroht und beleidigt wird. Das ist unmöglich. Und das ist nicht nur Schalke nicht würdig, sondern eigentlich auch keines Profivereins würdig. Das gehört sich nicht. Und das ist ganz klar zu verurteilen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also so sehr Leute sich dann halt auch irgendwie in ihren Aktionen oder so vergreifen, ne, das ist halt immer noch irgendwie die Versuch. Also man wird da ja, glaube ich, auch niemandem unterstellen, dass er da wissentlich irgendwie einen Verein vor die Wand fährt oder irgendwen wissentlich vor den Kopf stößt oder so bis zu einem gewissen Maße.
Und, nein, es sind ja überwiegend die Aktionen, seine Aktionen, die er
unüberlegt gemacht hat.
Wirkliche Aktionen, mit denen er sich unbeliebt gemacht hat.
Ja, ja. Jetzt ist aber trotzdem dann die Frage, findest du, das ist dann auch nochmal ein richtiger Schritt in Richtung Verjüngungskur bei Schalke 04? Oder naja, würdest so du schon sagen, dass...
So alt ist Alexander Jobst ja nicht. Verjüngungskur höchstens in dem Sinne, dass jetzt die Chance besteht, auch in diesem Punkt neu zu starten.
Also du begreifst es eher als Chance, als, sag ich jetzt mal, als noch eine Aufgabe, die auf diesen Rucksack Wiederaufstieg
noch dazu kommt. Ja, ja, ich würde eher sagen, das ist so eine Chance wirklich auf frischen Wind. Also nochmal in Sachen Sales und Sponsorensuche, Partnersuche, viel für den Verein rausholen. Da kann ein neuer Mann eigentlich sich nicht groß profilieren erst einmal. Da hat Alexander Jobst wirklich gute Zahlen geliefert, er hat viel Geld reingeholt und das war schon in Ordnung. Frischer Wind in dem Sinne, dass vielleicht ein neuer Mann neue Ideen hat, den Verein nach außen zu präsentieren. Dass Kommunikation und Sponsoren und Marketing alles aus einer Hand verläuft. Dass man sich wirklich auch mehr verantwortlich fühlt für den Rest des Vereins, so für alle Vereinsideen und nicht nur sagt, ich hole meine Sponsoren ran und meine Partner ran und entwerfe hier zwei, drei Claims und gut. So, ne, sondern auch sagt, also nicht, damit meine ich nicht, dass sich der neue Mann einmischen soll in die Bereiche sollten schon getrennt sein, so, aber sich halt mehr fürs große Ganze verantwortlich fühlen. Vielleicht wirklich frischen Wind reinbringen, den Verein eine andere Strategie in dem Bereich zu entwickeln, das kann Schalke gut tun, dass dann mal halt nicht mehr wir leben dich im Mittelpunkt steht, das machen sowieso alle Schalker, sondern dass halt mal der Verein für andere Punkte steht. Da bin ich jetzt kein Experte, ich bin Reporter, kein Marketingmann, aber das kann Schalke so nicht schaden, glaube ich.
Hm. Ja, aber ist doch eine schöne Einschätzung von dir.
Ja, also, absolut. Und die Frage ist jetzt, wer kommt? Da muss man zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass das so schnell nicht geht. Denn erstens ist Alexander Jobst bis 30.06. noch da, das habe ich gerade gesagt. Zweitens stehen die Planungen für die kommende Saison weitgehend, zumindest mit den wichtigsten Partnern. Also Gazprom bleibt in der zweiten Liga, Veltins bleibt in der zweiten Liga und so weiter. Also da steht schon ein bisschen was. Drittens wird der Aufsichtsrat neu gewählt am 13. Juni. Das habe ich gerade auch schon angerissen. 5 Posten stehen zur Wahl. Und klar ist, dass in der Gruppe Zukunft und Tradition, die Ralf Rangnick als Sportvorstand installieren lassen wollte, dass da jetzt auch nicht viele Freunde von Alexander Jobst drin sind. Die große Frage ist, wenn viele aus der Opposition in den Aufsichtsrat gewählt worden wären, ob es nicht für Alexander Jobst nicht dann auch schwierig geworden wäre, sich auf Schalke zu halten. Das weiß man auch nicht, das ist alles Spekulation. Klar ist, es wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt und ein neuer Marketingvorstand möchte natürlich auch wissen, mit wem er es zu tun bekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Kandidaten, die der aktuelle Aufsichtsrat in seiner aktuellen Zusammensetzung jetzt möglicherweise anspricht, dass die jetzt sagen, okay, ich unterschreibe schnell und am 13. Juni nach der Mitgliederversammlung ist der Aufsichtsrat ein ganz anderer und mit ganz anderen Vorstellungen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht jetzt mal die Bereitschaft abklopfen bei einigen Kandidaten, damit dann der neue Aufsichtsrat das intensivieren kann und dann dementsprechend schnell die Schritte einleiten kann. Kandidaten, die also Schalke hat zuletzt viel intern befördert, ne, also Peter Knäbel, der Sportvorstand, war eine interne Beförderung, Finanzvorständin Christina Rühl-Hammers war eine interne Beförderung, Gerald Asamoah, der Teammanager der Profis, war eine interne Beförderung, Mike Büskens, Co-Trainer der Profis, war eine interne Beförderung und. Also Schalke kann aus finanziellen Gründen eher nicht extern sich bedienen. Dann rückt natürlich Jobsts Vertreter, das ist Thorsten Wirwas, Direktor Marketing und Strategie in den Vordergrund. Möglicherweise wird er es, möglicherweise holt Schalke alte Bekannte zurück. Ein Name, der immer fällt, auch in Fankreisen, ist Raphael Brinkert. Das ist der Leiter der aktuell wohl meistbeachteten Marketingagentur in Deutschland. Der ist halt Schalker seit Kindesbeinen. Der hat das Projekt Zukunftself ins Leben gerufen, das sich mit Vereinspolitik und mit Zukunftsperspektiven beschäftigt. Und der kennt sich halt aus mit Sport, mit Schalke. Der ist aktuell PR-Berater von Leon Goretzka zum Beispiel. Vielfach preisgekrönt, sicherlich ein Wunschkandidat vieler Schalke-Fans, die sich mit diesem Thema auskennen. Aber ob Raphael Brinker das machen würde, ist jetzt natürlich auch offen. Und ob er gefragt würde, jetzt rede ich schon wieder so viel am Stück. Ich dachte, meine Stimme hätte sich im Urlaub erholt. Das habe ich bei Twitter auch gelesen. Andi, ich hoffe, deine Stimme hat sich erholt. Ja, hat genau 20 Minuten gehalten. Ja, ja. Jedenfalls, Raphael Brinkert wäre auch sicherlich auch ein Kandidat, wenn er gefragt würde. Und ob er es überhaupt will, ist halt auch die andere Frage. Aber das ist jetzt eher Glaskugelleserei. Ich kann dann in dem Fall nur vorstellen, was ich mir vorstellen könnte. Gespräche gibt's noch nicht. Und wie gesagt, meine Vermutung ist, dass sich das auch noch ein bisschen hinziehen wird.
Also möglicherweise dann wirklich erst kurz vor Saisonbeginn oder so.
Weil in dem Fall Marketingvorstand, da drängt halt die Zeit auch nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn zum 1.7. kein Marketingvorstand da ist, ist das nicht so schlimm wie die Tatsache, dass kein Sportvorstand da wäre. Sportvorstand drängte die Zeit mit dem berühmten Ausrufezeichen, die ich immer gemacht habe. Jetzt ist einer da, jetzt ist diese Baustelle abgehakt. Und die Baustelle Marketingvorstand ist natürlich da, aber also nicht sofort. Da kann sich Schalke noch ein bisschen Zeit lassen.
Ich glaube, da hat der Verein auch andere Sorgen. Aber jetzt, weil du den Namen noch mal ins Spiel gebracht hast, einfach nur noch mal für mich als ganz, ganz blöden Laien. Ralf Rangnick ist auf jeden raus?
Ja, Ralf Rangnick ist raus. Also Ralf Rangnick hätte das natürlich als Sportvorstand gemacht. Und da gibt es jetzt, also die Entscheidung ist für Peter Knäbel gefallen. Und da gibt es jetzt, das ist jetzt auch okay. Und das ist jetzt auch erstmal abgehakt und Peter Knäbel kriegt jetzt die Chance, einen Kader zusammenzustellen, der in der zweiten Bundesliga sofort wieder aufsteigen kann. Die Chance hat er sich dann auch verdient. Im Verein ist man überzeugt von ihm und Ralf Rangnick ist erst einmal nicht zu Schalke 04 kommen.
Okay. Wer aber auf jeden Fall bei Schalke 04 bleibt, auch in der kommenden Saison, egal ob erste oder zweite Liga, wir gehen natürlich von der zweiten aus, weil alles andere ist schon sehr viel Wunschtraumdenken, ist Klaas-Jan Hünteler, ne? Du hast ja quasi nochmal Urlaub von deinem Urlaub gemacht, also wieder Arbeit, weil Hünteler hat sich, glaube ich, am Mittwoch, ne?
Das war an meinem vorletzten Urlaubstag. Da gab es eine digitale Mixzone mit Klaas-Jan Hünteler und das ist jetzt auch kein Spruch oder so. Ich bin halt heiß. Ich bin halt immer heiß auf alles. Und als ich dann irgendwie gehört habe, da ist eine Mixzone mit Klaas-Jan Hünteler, da habe ich dann nur gesehen, mein Sohn, der ist ein Jahr alt, macht gerade Mittagsschlaf, ich habe jetzt Zeit und zack, erstmal schön angemacht und gehört und ein bisschen auch eine Frage gestellt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und so ganz richtig ist das nicht, was du sagst. Also es steht noch nicht fest, ob Klaas-Jan Hünteler auch in der zweiten Bundesliga auf Schalke bleiben würde. Er hat nur in dem Gespräch relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass er an seinem ursprünglich verkündeten Karriereende, das hatte er bei Ajax Amsterdam verkündet, als er noch da war, in der ersten Saisonhälfte, dass er davon durchaus sich vorstellen könnte, davon abzurücken.
So, okay, also das so ist jetzt genau...
Genau, mit so ja, Sprüchen wie man weiß nie und so, ja.
Genau, das ist nämlich auch das Ding. Dann lass uns doch mal eben kurz den Hunter hören, was er selber dazu sagt.
Körperlich habe ich mich gut gefühlt, sonst hatte ich mich auch auswechseln lassen oder was dann auch in Leverkusen. Hat super angefühlt und darauf wollte ich einfach weitermachen. Und sehe ich die nächste... Wochen und Monate, wie das geht mit Körper und alles. Und wenn es keine Probleme gibt, ist Körper auf jeden Fall kein Problem oder was dann auch.
Ja, also wenn der Körper dann mitmacht, das ist ja ne, dann immer Interpretationssache. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, also der ist auch einfach, ne, das ist auch einfach schon irgendwie so ein sympathischer Typ, ne? Der Hunteler. Ich habe mir das Video ja auch teilweise angeguckt. Also der ist halt echt, der ist dann, also wenn man sagt, Alexander Jobst war nicht zu 100% Schalke, ist der auf jeden Fall zu 100% Schalke.
Absolut. Also das ist ein Schalker durch und durch. Er hat in der Pressekonferenz auch gesagt, er wurde dann darauf angesprochen, was denn seine Frau dazu sagen würde. Also er hat vier Kinder. Was seine Frau denn dazu sagen würde, dass er vielleicht doch nochmal ein Jahr dranhängt. Und da sagte sie auch, meine Frau sagt eigentlich nicht viel dazu. Hauptsache, ich komme glücklich nach Hause. Und der ist eigentlich auch egal, ob ich rechts rum nach Amsterdam fahre oder links rum nach Gelsenkirchen. Das sind halt seine beiden Vereine. Und gerade haben wir Dimitrios Gramotzis in der Pressekonferenz nochmal auf Klaas-Jan Hünteler angesprochen und der war auch absolut voll des Lobes. Ne? Also er sagt, das ist ein Top-Spieler immer noch. Die Motivation, die er an den Tag legt, ist für viele Spieler vorbildlich, leidenschaftlich dabei. Und in Leverkusen hat er halt auch sportlich, und das ist ja der wichtigste Punkt, sportlich gezeigt, was in ihm steckt. Also eine solche Stürmerleistung gab es auf Schalke in dieser Saison noch nicht. Ne? Tor gemacht, Abseitstor gemacht, Chance erarbeitet und das halt mit 37. Das ist ja, lässt ja so ein bisschen Zlatan Ibrahimovic grüßen, das muss man ja auch sagen.
Ja, definitiv. Man weiß nur nicht, ob der Hunter dann auch in irgendeinem Asterix-Film mitspielen wird. Ne?
Und ja, und wenn die Konditionen stimmen, wenn man sich auf gute Konditionen einigen kann, und ich gehe mal davon aus, dass das kein Hindernis wäre, sollte Schalke summa summarum die Chance ergreifen und mit Klaas-Jan Hünteler in die zweite Liga gehen, als Identifikationsfigur für die Fans, als Leitfigur für die vielen jungen Spieler. Es ist ja nicht so, dass Klaas-Jan Hünteler wie so ein Altherren-Profi einfach mal aus Holland zum Training fährt, ein paar Mal gegen den Ball kickt und dann nach dem Training wieder nach Hause fährt. Der beschäftigt sich mit Fußball, der beschäftigt sich mit den Talenten, der setzt sich mit ihnen zusammen, der schreibt, sagt ihnen Stärken und Schwächen. Er ist halt wirklich ein Führungsspieler, eine Leitfigur im klassischen Sinne. Und gerade wenn Schalke auf viele Talente setzt in der kommenden Saison, dann ist einer wie Hünteler wirklich unbezahlbar. Das kann man zweifelsohne sagen, auch wenn er verletzt ist. Jetzt kommt's zum Aber. Also ich würde sagen, verlängert. Mein Fazit, wenn ich jetzt nach meiner klaren Meinung gefragt werde. Aber natürlich gibt es auch da Pro und Contra. Pro, was ich gerade gesagt habe, und dazu, Schalke wird, es heißt ja immer, Klaas-Jan Hünteler ist ein Strafraumstürmer. Und in der kommenden Saison, im Gegensatz zur aktuellen, werden ziemlich viele Bälle in den Strafraum fliegen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon voraussehen. Schalke wird in 17 Spiele als Favorit, also in 17 Spiele in der Hinrunde und in 17 Spiele in der Rückrunde als Favorit ins Spiel gehen. Wird sehr viel Ballbesitz bekommen, der Ball wird sehr oft in den Strafraum fliegen, ob bei Standardsituationen oder so. Und wenn man da einen stehen hat, der in seiner Blütezeit einer der besten Strafraumspieler der Welt war, und das kann man, glaube ich, zweifelsohne so behaupten, dass er zu den Top Ten der Strafraumstürmer in den Nullerjahren gehörte.
Definitiv.
Das kann in Schalke nicht schaden. Also für 10, 15 Tore ist Klaas-Jan Hünteler in der zweiten Bundesliga definitiv gut. Aber natürlich ist Klaas-Jan Hünteler nur eine Lösung für ein Jahr, denn er würde dann nach einem möglicherweise Aufstieg mit 38 Jahren in die zweite Liga, in die Bundesliga gehen. Und das wäre dann, glaube ich, schon eine Nummer zu hoch, um dann nochmal das Jahr, seine Karriere fortzusetzen. Dann müsste Schalke nochmal suchen. Und zweitens hatte er schon das ein oder andere Wehwehchen. Er hat jetzt in seiner Zeit auf Schalke zwei Muskelfaserrisse und das ist auch das, was er meinte, wenn der Körper mit. Also er hat schon das Gefühl, dass sein Körper das noch mitmacht. Es gab ja um seinen zweiten Muskelfaserriss so einigen Ärger intern. Also dass er schon das Gefühl hatte, dass die damals noch aktive medizinische Abteilung beziehungsweise der damals noch verantwortliche Athletiktrainer Werner Leutert da ein bisschen zu heiß drauf war, dass Hünteler wieder ins Training einsteigt. Er hat sich dann mit seinen, unter anderem auch mit seinen Physios von Ajax Amsterdam vorbereitet daraufhin, auf seine jetzige Phase. Und er sagt, sein Körper spielt noch mit. Natürlich muss man aber bei einem so etwas älteren Stürmer schon damit rechnen, dass der nicht alle 34 Spiele durchspielen kann. Deswegen braucht Schalke natürlich noch andere Stürmer und nicht nur Hünteler, sich allein auf ihn zu verlassen, wäre etwas fahrlässig. Aber ja. Hünteler wäre halt der Richtige und deswegen ist, finde ich, auch die aktuelle Personalpolitik okay, dass man sagt, wir haben viele Junge, aber wir wollen vielleicht Hünteler behalten. Wir haben jetzt Danny Latzer, der 32 Jahre alt ist. Du brauchst halt, ich habe heute noch mit einem telefoniert und er sagte auch, du musst halt in der zweiten Liga Leute haben, wenn du am 10. Dezember bei minus 10 Grad bei Erzgebirge Aue in der 60. Minute 0-1 zurückliegst, dann brauchst du halt Leute, die dann die Ärmel hochkrempeln und noch versuchen, das Ding zu drehen. So.
Das gelingt aber sowieso immer wenigen, vor allem halt In Aue, ne?
Ja, also, oder jetzt steigt vielleicht Dynamo Dresden auf, es steigt Hansa Rostock auf, du hast Auswärtsspiel in St. Pauli meinetwegen. Das sind alles heiße Spiele und ne, nächstes Jahr gibt es in der zweiten Bundesliga Anstoßzeit 20.03, 20.15 Samstag. Das heißt, Schalke, da wird das Topspiel stattfinden, das wird sehr oft Schalke sein. Und du wirst ganz viele Flutlichtspiele haben, auch auswärts und ganz besondere Atmosphäre und so ein ausverkauftes Millern-Tor vor 30.000 Leuten. Da brauchst du halt auch Jungs, die da bestehen. Ne? Und um jetzt gleich den Dreh zum VfL Bochum zu kriegen.
Ach, Andi!
Was wir auch thematisieren wollen, du hast halt viele, der VfL hat Talente eingebaut. Ne, wunderbare, da sprechen wir gleich noch drüber, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schalke hat auch einen ganz wunderbaren Innenverteidiger, Beispiel mit Malik Chow, der ist 19 Jahre alt, der ist für die zweite Liga echt ein ganz toller Spieler, aber Malik Chow ist jetzt keiner, auf den es jetzt besonders ankäme, wenn Schalke Samstagabend in Dresden, Rostock, St. Pauli am Millerntor wirklich mal schlecht spielt, unter Druck gerät, mal in Rückstand gerät, der braucht halt noch Leute neben sich, würde ich jetzt sagen, die ihn da ein bisschen leiten. Dementsprechend ist es nicht falsch, Danny Latzer zu holen. Deswegen ist es nicht falsch, vielleicht mit Huntelaar zu verlängern. Kann auch sein, dass ich mich irre. Es gibt noch die andere Strategie. Ralf Rangnick hatte ja offenbar die Vorstellung, mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft ins Rennen zu gehen, um dann in der Bundesliga möglichst nicht noch dazu kaufen zu müssen nach einem möglichen Aufstieg. Kann sein, dass das gut geht. Die meisten Mannschaften, die zuletzt aufgestiegen sind, haben aber wirklich auch ein paar alte Säcke drin, die eben das Leben in der zweiten Liga kennen. Die wissen, wie es ist, auch mal in Heidenheim oder in Regensburg zu spielen, wo eben nicht die super heiße Atmosphäre ist, wie noch in Dresden, St. Pauli, wo auch immer. Oder mal, wenn Osnabrück drin bleibt oder Braunschweig, da geht es auch immer zur Sache. Mhm. Also du brauchst Leute, die zweite Liga kennen. Das ist jetzt meine Auffassung.
Ja. Ja, ich habe gerade ganz kurz drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie es mir kam. Schalke braucht vielleicht auch noch einen Innenverteidiger, der dann den Chow mitzieht. Und da sie jetzt den Hunter wieder geholt haben, habe ich kurz überlegt, was macht eigentlich Marcello Bordon? Aber der ist 45 Jahre alt.
Ich ja, glaub, Marcello der, Bordon ist 45, ja.
Der kommt nicht mehr wieder.
Der ist aber immer noch ein Schalker, das kann ich ohne Zweifel sagen. Er zittert und leidet mit dem Verein. Auch in der aktuellen Saison und kann so vieles nicht verstehen und wünscht dem Verein natürlich auch den Wiederaufstieg.
Ja. Da du ja jetzt gerade schon so schön vorweggegriffen hast, eine Frage will ich dir trotzdem noch stellen, bevor wir das Thema Schalke abschließen. Wie viel Bock hast du eigentlich darauf, zweite Liga? Du bist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt Schalke-Reporter, aber das reizt dich wahrscheinlich dann schon mal ein bisschen so ein
Tapetenwechsel. Also ich bin, also Schalke jetzt, also mein erstes Jahr, dass ich mit Schalke habe, war das Jahr, in dem Schalke ins Champions League Halbfinale eingezogen ist und Pokalsieger geworden ist.
Das ist ein paar Tage her.
Davon ist Schalke jetzt ein bisschen weiter weg. Dementsprechend habe ich die Zeiten mit Raoul und Huntelaar und was sieht die Mannschaft mit Fafan und Jones und Höwe des Innenverteidigers. Ich habe auch Manuel Neuer als Schalke-Torwart noch begleitet. Und mit Draxler und Kehrer und Sané, die habe ich alle aufwachsen sehen. So lange bin ich schon dabei, aber mir geht es jetzt hier also wirklich wenig um Motivation. Ich weiß genau, wie privilegiert wir als Sportreporter sind, dass wir überhaupt noch ins Stadion dürfen. Das höre ich ganz oft an die, sei froh, ne, jammer nicht, du sei froh, dass du da. Ich habe noch nie gejammert über meinen Job und ich bin mit vollem Herzen dabei. Ich bin sehr heiß und mein Gott, also ich gewinne im nächsten Jahr ein paar Grounds dazu. Also Heidenheim, Regensburg und so, da war ich noch nie. Da bin ich noch nie gewesen und dementsprechend lerne ich dann ein bisschen was Neues. Und ich habe echt viel Bock und gerade weil sich der Verein jetzt so sehr verändern wird. In den 10 Jahren gab es vorher nicht so viele Änderungen. Es war einfach der Verein von Clemens Tönnies. Das muss man klar sagen. Clemens Tönnies war der Mann, der alles bestimmt hat. Im Aufsichtsrat saßen überwiegend Leute, fast nur Leute, die Clemens Tönnies abgenickt hatte. Die Vorstände, Sportvorstände haben sich viel mit Clemens Tönnies abgesprochen. Viele Entscheidungen wurden in Reda Wiedenbrück getroffen und nicht in Gelsenkirchen. Und viele Entscheidungen, die dann auch dazu geführt, also das haben wir jetzt oft thematisiert, ich will das jetzt wirklich nur noch anreißen, sonst geht meine Stimme tatsächlich weg.
Tu es.
Ich weiß, dass Clemens Tönnies für viele Erfolge verantwortlich ist, aber dass Schalke in der Situation ist, in der Schalke jetzt ist, hat natürlich auch was mit dem System Tönnies zu tun. dass nämlich dann keinen Erfolg mehr hatte, dieses Geld rauswerfen, dieses Wetten auf die Zukunft, so wir holen jetzt mal teure Spieler, wir kommen ja eh in die Champions League und dann holen wir das schon wieder rein. Das ist am Ende eben nicht mehr aufgegangen. Ich habe mal mit einem Manager gesprochen, der gesagt hat, der Clemens hat immer gesagt, spar den Verein nicht kaputt. So, und jetzt erntet Schalke halt die Folgen davon. Clemens Tönnies ist zurückgetreten, aber es sind viele Leute noch da, die ihn kannten und das wird sich jetzt ändern. Jetzt wird Schalke einen neuen Aufsichtsrat bekommen. Jetzt bekommt Schalke einen neuen, komplett neuen Vorstand mit Leuten, die halt nicht mehr von Clemens Tönnies abhängig waren oder sind. Schalke bekommt eine völlig neue Mannschaft und das zu begleiten, einen Neuaufbau, in dem Schalke für andere Sachen steht, in dem Schalke nicht mehr dafür steht, das Geld einfach nur so rauszupulvern für Berater, Spieler, Gehälter oder Ablösesummen. Das wird ein sehr spannender Weg und ich traue diesem Verein mit den ganz vielen Leuten, die sich sehr viele Gedanken machen und Sorgen machen, der Wucht dieses Vereins, traue ich halt eine Menge zu. Und ich sehe da halt auch einen Unterschied zum HSV. Schalke wird ja oft mit dem HSV verglichen. Ich habe das Gefühl, dass einfach Schalke noch, dass viel mehr Leute viel emotionaler bei der Sache sind auf Schalke und noch viel auf eine sympathische Art emotional. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, liebe Hörer, was ich damit meine. Es ist, Schalke hat ja immer noch so eine Grundsympathie bei vielen. Ich rede jetzt natürlich nicht von Leuten, die aus Dortmund kommen oder Bochum meinetwegen. Aber Schalke ist halt Schalke. Und das ist jetzt sehr abgedroschen, aber das macht das Ganze halt auch für mich so spannend, auch diesen Verein weiter zu begleiten. Jetzt wirst du natürlich sagen, ich als alter Bochumer werde natürlich es etwas bedauern, nicht den VfL in die Bundesliga begleiten zu können. Oder was wolltest du? Ja, wolltest du das jetzt sagen?
Das wollte ich auch noch anschließen, aber ja. Ich meine, gut, ne, wenn beim VfL alles so läuft, wie man vielleicht ja zu träumen wagen darf, dann bleiben die ja auch länger als nur ein Jahr in der ersten Liga, denn was ja vergangene Woche mich wieder beeindruckt hat, war, wie der VfL gegen Holstein Kiel gespielt hat. Und damit sind wir jetzt wirklich beim VfL Bochum. Denn es war ein 2-1-Sieg. Es war ein denkbar knapper 2-1-Sieg. Und dementsprechend zufrieden war dann ja auch VfL-Kapitän Anthony Lucia. Hören wir mal eben ganz kurz rein.
Ja, am Ende haben wir noch ein bisschen gezittert, aber wir haben noch den Sieg gegen einen direkten Konkurrenten noch geholt und müssen wir das auch positiv sehen, obwohl wir am Ende nicht so gut gemacht haben. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir sind auf dem richtigen Weg.
So, und zwar, Andi, es ist wirklich völlig egal, ob du dann als Tabellenerster in der zweiten Liga mal zitterst, wenn du am Ende aufsteigst, oder? Also
absolut. Ich kenne in ganz, ganz vielen Jahren in der zweiten Liga hätte der VfL ein solches Spiel nicht gewonnen. Wahrscheinlich in allen Jahren, außer in diesem.
Und Vergangenes noch.
Das, also, ja. Das ist einfach einer der vielen Unterschiede, warum es beim VfL in dieser Saison einfach so glatt läuft bisher. Und warum man doch so allmählich sich eher, so wie Schalke sich eher auf die zweite Liga in der Planung konzentriert als auf die erste, sollte sich der VfL doch so allmählich auf die erste Liga konzentrieren. Und nicht auf die zweite. Und das ist wirklich, kommt quasi zum ersten Mal vor seit dem Jahr nach dem Abstieg. Da war schon Bochum in der Relegation und ist an Mönchengladbach ganz knapp gescheitert. Seitdem war Bochum nie so weit, so nah an der Bundesliga dran. Und ich würde mich halt echt freuen. Und auch wenn ich dann mit Schalke nach Heidenheim und Regensburg fahre und aber mein Gott, ich sehe das nicht als negativ, sondern ich freue mich drauf. Und ich habe mich ja schon mit einigen Kumpels mal verabredet, wenn die Zeit es erlaubt, dass man sich da mal auf der Haupttribüne im Ruhrstadion trifft und einfach mal zusammen das Spiel gegen weiß ich wen anguckt. Das ist ja auch mal schön, wenn man nicht nur beruflich mal sich ein Spiel anguckt im Stadion. Und ich hoffe, dass Zuschauer dann irgendwann bald auch wieder erlaubt sind und dass auch die Bochumer die Bundesliga dann genießen können.
Ja, das wäre wirklich sehr, sehr cool. Der Mann mit dem Schlüssel zum Erfolg ist ja im Moment, glaube ich, kann man so sagen, Thomas Reis, ne, der Trainer, weil er ja unter anderem auch auf zwei echte Jungspunde setzt in der Abwehr. Maxim Leitsch ist 22, U21-Nationalspieler und Amel Bella Kotschap, 19 Jahre, Megatalent. Sogar seine FIFA-Werte sind teilweise über 70. Ich weiß nicht, du zockst wahrscheinlich auch FIFA manchmal, wenn du Zeit hast, ne?
Ja, also sagen wir so, das war früher mal mehr. Du weißt es, du hast, glaube ich, noch keine zwei Kinder, ne?
Nee, eins.
Ja,
eins. Aber trotzdem ist die PlayStation-Zeit auf ein Minimum geschrumpft.
Ja, genau. Und mit einem auf ein Minimum. Und ich habe im Moment, muss ich ehrlicherweise sagen, gar keine PlayStation zu Hause. Und dementsprechend, also meine Spielzeit ist quasi bei null. Aber ich, wenn jemand sagt, du hast die Werte, und als neulich irgendwann mal die Geschichte kam, oder Anfang der Saison, Schalke-Spieler beschweren sich über ihre Werte, da weiß ich schon, was gemeint ist. Aber zu den beiden... Ich finde das wirklich irre, und es ist ja nicht so, dass der VfL, wenn er aufsteigt, nur mit Rentnern aufsteigt. Ganz im Gegenteil, der VfL hat eine wahnsinnig begabte Innenverteidigung, und sollten die beiden ein vernünftiges Jahr in der Bundesliga spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, natürlich wird der VfL einen von beiden, wenn nicht sogar beide, nicht halten können, wenn sie eine gute Bundesliga-Saison spielen. Und sollten sie überzeugen, dann werden die den Verein sanieren. Also das muss man sagen. Ein Innenverteidiger wie Bela Kotschap, den kannst du schön für eine zweistellige Millionensumme verkloppen. Wenn der in der Bundesliga funktioniert. Und das ist für den VfL wirklich Gold wert. Das ist ja auch der Weg des VfL, in eigenen Talentwerk die Leute auszubilden, an die Profimannschaft heranzuführen. Das hat jetzt in den vergangenen Jahren immer besser funktioniert. Und dann für viel Geld, wenn möglich, zu verkaufen und den Verein dadurch finanziell auf gesunde Füße zu stellen. Und das scheint zu funktionieren. Und das ist wirklich irre.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nachher laufen die dem BVB noch als Ausbildungsverein von Supertalenten den Rang ab. Aber so weit gehen wir dann vielleicht doch nicht. Aber natürlich ist, damit diese Träumerei auch realistisch wird, natürlich auch so ein bisschen... das Geld dann schon ein Faktor, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und der VfL hat ausgegliedert, aber immer noch kein Investor, der jetzt die, wir haben es vor zwei, drei Folgen mal angesprochen, die ominösen 125 Millionen in den VfL pumpt. Und da habe ich unseren lieben Kollegen Dominik Loth mal gefragt. Ich habe ihn noch mal angespitzt, ob er Ilja Kenzig denn jetzt inzwischen mal angerufen hat und gefragt hat, wie es mit dem Investor aussieht. Und das hat er dazu gesagt.
Mit Ilja Kenzig habe ich noch nicht gesprochen. Ich glaube, er hatte gerade auch andere Dinge zu tun. Aber ja, was ich dazu sagen, ist, dass die Planungen natürlich laufen für die erste Liga, aber auch natürlich für den Fall, dass es nicht mit dem Aufstieg klappt. Und da ist auch völlig klar, dass dann noch was passieren muss, denn die Corona-Pandemie hat ein großes Loch in die Kasse geschlagen. Es fehlen etliche Millionen durch die Geisterspiele, und das muss natürlich erstmal ausgeglichen werden, was natürlich auch dazu führt, dass die Wechselüberlegungen, wer kann geholt werden, natürlich dadurch eingeschränkt werden. Denn viel lässt sich dann nicht machen, wenn man so viele Millionen Einbußen hat durch die Corona-Pandemie. Ist völlig klar, dass man sich da auch ein bisschen zurückhalten muss bei den Transfers. Es ist allerdings auch klar, dass noch einiges passieren muss. Ja, du hattest gerade Amel Bela-Kotschap und Maxim Leitsch angesprochen in der Innenverteidigung. Das war jetzt auch nochmal Thema vor dem Spiel gegen Paderborn. Beide haben eine riesige Entwicklung in dieser Saison hingelegt. Sie sind jetzt mittlerweile die Stammspieler in der Innenverteidigung. Thomas Reis vertraut den beiden, und sie sind mit Sicherheit dafür einen großen Teil verantwortlich, dass der VfL Bochum da steht, wo er jetzt steht. Aber sie sind noch jung, und gerade bei Bela Kotschap sieht man, dass ihm noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Thomas Reis hat erzählt, dass er im Training etwas immer bei ihm länger spielen lässt, weniger abpfeift, damit er merkt, dass der Ball schneller vom Fuß gehen muss. Und dadurch einfach ein bisschen mehr dazulernt, weil im Spiel sieht man oft, dass er was probiert, dass er was riskiert, dass er vielleicht ein bisschen zu locker ist und dann sich Fehler einschleichen, die natürlich in der ersten Liga sofort bestraft werden. Dann wird der Konter ausgespielt und es klingelt, und davon kann er sich dann in der ersten Liga nicht so viel erlauben. Jetzt in der zweiten Liga passiert das auch hin und wieder, und es sind immer sehr gefährliche Situationen, wenn er den Ball verliert in der Offensivbewegung. Da hat er noch was zu lernen, aber was er mitbringt, ist sein Körper für einen 19-Jährigen überragend. Und sein Marktwert hat sich, glaube ich, jetzt verdoppelt jetzigen Spielzeit. Er ist noch extrem jung, er hat noch extrem viel Potenzial und VfL hofft sicherlich auch, dass Bella Kutschab noch lange in Bochum bleibt. Und für Maxim Leitsch gilt genau dasselbe. Mit den beiden traut der Thomas Reis auch den Sprung in die erste Bundesliga zu, ganz sicher. Wo sich noch was verändern muss in der nächsten Saison, das ist jetzt im Moment schwer zu sagen, denn jetzt gerade hat die Mannschaft einen super Erfolg. Führt jetzt mit 4 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Es sieht alles nach Aufstieg aus. Jetzt am Wochenende in Paderborn können die nächsten 3 Punkte hinzukommen. Die Situation ist mit Sicherheit nicht leicht, weil Steffen Baumgart jetzt beschlossen hat, nach der Saison zu gehen. Weil da wird es natürlich spannend sein, wie sich das jetzt entwickelt. Ob die Mannschaft ähnlich wie in Gladbach dann ein bisschen die Motivation, ein bisschen die Lust verliert oder ob sie sich eben weiter steigert. Steffen Baumgart ist ein Trainer, der sehr emotional an der Seitenlinie ist, der sehr viel mitbringt in die Mannschaft an Motivation und einer guten Portion Verrücktheit. Deshalb kann ich mir jetzt nicht vorstellen eigentlich, dass die Mannschaft sich dahingehend verändert. Aber man sieht halt auch, wenn jetzt ein Robert Juhl fällt, jetzt wie am Wochenende gegen Paderborn, dann müssen Alternativen geschaffen werden. Das ist völlig klar. Er ist derjenige, der zusammen mit Simon Zoller die Hälfte der Tore geschossen hat. Und man muss sich nur mal vorstellen, wenn sich einer von den beiden mal länger verletzen würde, was das für ein Loch in der Offensive schlagen würde. Von daher bräuchte man damit sicher noch mindestens eine Alternative. Sylvain Gavula hängt auch seiner Form hinterher. Das wird sich auch zeigen, inwiefern er wieder seine Form aus der Vorsaison wiederfinden kann beim VfL Bochum. Die Alternative gegen Paderborn ist jetzt Thomas Eisfeld, dessen Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Und auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Sebastian Schinzilorz dazu gesagt, dass da auch wirtschaftliche Fragen dran hängen, ob man den Vertrag verlängern möchte. Dasselbe gilt für Flügelspieler Milos Pantovic, der jetzt auch gegen Paderborn wahrscheinlich wieder von Beginn an spielen wird und da seine Chance auch nutzen muss, sich selbst zu empfehlen, dass es durchaus Sinn macht, mit ihm den Vertrag zu verlängern in der ersten Bundesliga. Aber das sind so dann die beiden Positionen, die beiden Spieler, wo sich der VfL dann eben überlegen kann, den Vertrag nicht zu verlängern und stattdessen eine vielversprechende Alternative zu holen.
Neu aufstellen muss sich der VfL auch. Du hast es gerade schon gesagt, ne? Dominik auch nochmal mit Amel Bella-Kotschap und Maxim Leitsch, die mit Sicherheit aber auch in der Bundesliga, wenn die so risikobehaftet spielen wie gegen Kiel, mit Sicherheit auch die ein oder andere Lehrstunde kriegen werden. Ich denke da zum Beispiel an einen Robert Lewandowski, der dem ist das egal, wie groß und schwer und schnell Bella-Kotschap ist, glaube ich.
Aber ja, das gehört doch auch dazu.
Klar.
Ich sehe den VfL in der Bundesliga aber jetzt nicht so chancenlos, wie zum Beispiel Paderborn es zuletzt war. Mhm. Oder so wie damals Greuther Fürth mal chancenlos war in dem einen Jahr, als sie da waren. Ich glaube, der VfL hat schon die Chance, um den Klassenerhalt realistisch mitzuspielen. So, und auch mal längerfristig, ob es längerfristig für einen Aufenthalt in der Bundesliga reicht, muss man sehen. Die Vereinsphilosophie war ja immer, der VfL soll zu den Top 25 des deutschen Profifußballs gehören. Das beinhaltet natürlich die ersten 18 in der Bundesliga, aber natürlich auch Platz 1 bis 7 in der zweiten Liga. Da will sich der VfL einpendeln und ein Abstieg würde den Verein mit Sicherheit nicht in eine große, super, mega Krise stürzen, aber reden wir erstmal über Aufstieg, reden wir dann über Klassenerhalt, reden wir über Euphorie und nicht darüber, was in 2-3 Jahren sein könnte, wenn der VfL als aktueller Dino der zweiten Liga, keine aktuelle Zweitligamannschaft, war länger zweitklassig als Bochum, das mal wieder schaffen sollte, wäre das ein Riesending für die Stadt, ein Riesending für das Ruhrgebiet, ein Riesending auch weiterhin 2 Pottvereine in der Bundesliga zu haben. Der VfL wäre auf einmal sportlich die Nummer 2 im Revier. Das hätte man sich sicherlich auch lange nicht vorstellen können.
Vor 2 Jahren ganz sicher nicht.
Vor 2 Jahren ganz sicher nicht, als Schalke noch Vizemeister gewesen ist. Ist Wahnsinn, dass das erst 2 Jahre her ist oder 3 Jahre. Und dementsprechend freuen wir uns erstmal drauf. Drücken wir dem VfL die Daumen. Noch ist es nicht durch. Mit 54 Punkten ist noch niemand aufgestiegen. Ich sage ja immer, du brauchst noch 3 Siege und ein Unentschieden, weil 64 Punkte haben eigentlich in nahezu allen Fällen ausgereicht, Und wenn es um 7 Spiele geht, dann sollte es eigentlich 3 Siege, ein Unentschieden, die sollten da schon möglich sein.
Ja, am besten starten jetzt direkt mit dem Sieg gegen Paderborn am Samstag. Die sind ja auch jetzt angezählt, ne, wo der Baumgart gesagt hat, er geht. Aber lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, weil du eben auch von Euphorie und Aufstieg und so gesprochen hast. Der VfL, dass er sich verstärken muss, ist klar, ne? Toto Lucia und der Robert Tesche, die sind dann halt wirklich schon ein bisschen älter. Aber was glaubst du, für was für Spieler ist der VfL interessant? Ich denke da an Simon Terodde, der kommt nochmal zurück.
Ja, also sagen wir so, da bin ich jetzt, da schlagen dann 2 Herzen bei mir in meiner Brust. Ich könnte jetzt natürlich sagen, was ich mit den Leuten, mit denen ich damals, als ich noch beim VfL so zu Studentenzeiten regelmäßig, als ich da noch regelmäßig im Stadion war und ich bin ja seit 1987 da beim VfL drin. Was wir so besprechen, das hat natürlich jetzt nichts Professionelles an sich und ich bin im Gegensatz zu Kollege Dominik Loth zu weit vom Verein entfernt, um genau zu sagen, wie da die Planungen sind. Terodde ist ja immer wieder so ein Fall. A hat der VfL aktuell einen Stürmer in Simon Zoller, der trifft und vorlegt, der 23 Scorerpunkte hat. Das ist schon echt gut. Und wir haben noch Gonvola, der ja auch in dieser Saison fast kaum zum Zuge kommt. Also da sind sie schon ganz gut aufgestellt. Und Simon Terodde hat zuletzt relativ selten nachgewiesen, dass er auch in der Bundesliga in der Lage ist, regelmäßig zu treffen. Und außerdem ist Simon Terodde halt auch schon älter. So, also was ich definitiv sage, ist, so Spieler wie Lucia oder Tesche sind im Moment unfassbar wichtig für den Verein. Lucia ist Kapitän, er sowieso, aber er geht halt mit 34 oder 35 Jahren. Ich guck mal eben, Lucia ist März 86. Das heißt, der ist schon 35 und der wird im Laufe der kommenden Bundesliga-Saison 36. Und er hat eine wichtige Position im zentralen Mittelfeld. Und da habe ich dann schon meine Bedenken, ob das auch für die Bundesliga reicht, als Beispiel. Und so hat der VfL noch einige Baustellen, die es anzugehen gilt. Spielmacher Robert Juhl, wahnsinnig wichtig für den Verein, hat es in der Bundesliga auch noch nicht geschafft, sich durchzusetzen. Und da muss man halt abwarten, ob das diesmal gelingen kann. Aber welche Spielertypen der VfL sucht, das wäre jetzt von mir, jetzt benutze ich das Wort zum zweiten Mal, sehr viel Glaskugelleserei und das überlasse ich dann lieber Dominik Loth, wenn er nicht nur mit Sprachnachricht teilnimmt, sondern wenn wir auch mit ihm diskutieren können. Das hätten wir gestern gekonnt, aber dadurch, dass wir den Podcast wegen Schalke um einen Tag verschoben haben, können wir ihn da jetzt nicht persönlich und direkt nachfragen.
Ja, Schalke macht halt einfach wirklich jede Planung ja, kaputt.
Was soll man sagen?
Ja, das Ding ist, wir müssen uns dann auch ein bisschen gedulden, weil der Dominik hat mir ja, als er mir die Sprachnachricht geschickt hat, tatsächlich gesagt, dass er jetzt 2 Wochen Urlaub hat. Und da wir mal davon ausgehen, dass bei dem VfL Bochum nicht irgendein Vorstand, Aufsichtsrat oder so hinschmeißt, wird er möglicherweise diesen Urlaub auch durchziehen. Da müssen wir uns dann ein bisschen gedulden. Aber die Saison hat ja auch noch ein paar Spiele mehr als nur die nächsten 2. Und ich finde, Spiele sind ein schönes Stichwort. Es sei denn, Andi, du möchtest nur irgendwas zum VfL Bochum sagen, sonst würde ich nämlich sagen...
Ich kann ganz viel über den VfL Bochum sagen, wenn du möchtest, weiß, aber ich habe mir neulich nochmal...
87?
Ja, es 87. Ist, mein erstes Spiel war Bochum gegen Bayern München. 0-2 ist das ausgegangen. Da war Hansi Flick einer der Torschützen. Wirklich wahr.
Witzig. Wirklich so schließt sich der Kreis.
1987? Ja, so schließt sich der Kreis. 1987, 88. Das war mein erstes Jahr, mein erstes... Da war ich 9. Da bin ich zum ersten Mal im Ruhrstadion Bochum gewesen. Damals war der VfL die Nummer 1 im Revier. Das ist wirklich wahr. Borussia Schalke war zweite Liga und Borussia Dortmund wäre fast abgestiegen. Das war das Jahr, das waren die Jahre, in denen Borussia Dortmund Richtung Relegation gerutscht ist.
Das ist verrückt. 1987, 88 wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, was ein Ball ist. Also ein Ball schon. Aber da war ich 2,5.
Ja. Und da war ich schon im Bochumer Ruhrstadion. Und danach habe ich so ziemlich alles mitgemacht. Und ja.
Also drücken wir dem VfL auf jeden Fall die Daumen, dass es dann wirklich klappt. Jetzt beim Spiel gegen Paderborn tippen wir gleich. Aber lass uns einfach... der Ligenzugehörigkeit halber oder auch dann der Platzierung halber. Anfang mit Borussia Dortmund. 18:30 Samstag beim VfB Stuttgart. Wir erinnern uns alle ans Hinspiel. Ich hatte die große Ehre, dieses Spiel zu kommentieren. Diese 5:1 Klatsche, die dann am Ende auch dazu geführt hat, dass Lucien Favre nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund war. Seitdem ist viel passiert. Es ging viel hoch, es ging viel runter. Andi, wie spielt der BVB in Stuttgart?
Mir fällt gerade auf, die Stuttgarter sind so die 5:1 Experten, ne? Weil ich war ja auch in Stuttgart neulich gegen Schalke. Das Ding ist auch 5:1 ausgegangen, obwohl es das Ergebnis war um 3 Tore zu hoch. Also Schalke hat wirklich gut gespielt da und hat 2 Gegentore oder 3 Gegentore in der Schlussphase gefangen. Ja, Borussia Dortmund, man redet ja viel über Konstanz. In Manchester City war ja ganz okay.
Ja, aber das war schon mehr als okay. Komm.
Ja.
Also City ist im Moment, glaube ich, die beste Mannschaft der Welt.
Ja, okay, es war mehr als okay. Einigen wir uns auf, es war sehr gut. Aber
der Schiri ist sowieso schuld.
Konstanz ist nie die Stärke von Borussia Dortmund gewesen in letzter Zeit. Und dementsprechend sage ich, also über ein 1:1 kommen die da nicht hinaus.
Oh, okay. Okay. Ich sag, der BVB gewinnt 4:2. Der fängt sich Tore, aber der fängt sich jetzt vielleicht auch. Also ich meine, es ist ja so, dass sie jetzt noch diese 7 Spiele haben, wo sie 7 Punkte auf Frankfurt aufholen müssen. Jetzt spielt Wolfsburg an diesem Wochenende auch noch gegen Frankfurt, was dem BVB möglicherweise in die Karten spielt. Und vielleicht schaffen sie den Endspurt, aber ich glaube, sie werden den Endspurt wagen und das wird am Ende dann nicht reichen. So, aber meine Meinung. Lass uns weitermachen mit Schalke. Schalke FC Augsburg.
Ja, ich habe Dimitrios Gramotzis gerade bei der PK gefragt, ob er nicht ein Spiel gewinnen muss oder 2 Spiele, um halt glaubhaft den Neuaufbau in der zweiten Liga verkörpern zu können. Da hat er so ein bisschen ausweichend reagiert, aber soll er auch anders sagen. Klar ist für mich, er sollte das, damit er zeigen kann, er kann Schalke auch zu Siegen führen. Und ich glaube, gegen Augsburg klappt das. Und Schalke hat jetzt wieder ganz viele Alternativen. Marc Uth ist wieder fit, Paciencia ist wieder fit. Schalke kann, Gramotzis hat in der Offensive wirklich die Qual der Wahl. Er kann entscheiden zwischen Huntela, Paciencia, Achit, Rahman, Uth, Hoppi. Die sind alle fit, also er hat da vielfältige Möglichkeiten. Und das wird dann zu einem 2:1 reichen.
Okay, ich sag sogar 2:0.
Ja.
Schalke bleibt mal ohne Gegentor. Gab's die Saison gar nicht.
Ich bin gespannt. Ne?
Doch klar, beim 4:0 gegen Hoffenheim,
richtig. Ja, und 0:0 in Union Berlin hatten sie mal.
Ah ja, stimmt, dieses glorreiche
Spiel. Und 0:0 gegen Mainz 05 hatten sie auch.
So. Du bist halt der Experte.
Ja.
Okay, SC Paderborn gegen VfL Bochum.
Ja, Robert Jule ist gesperrt, nicht dabei. Das ist schon ein arger Verlust. Paderborn hat jetzt ein paar Querelen. Was heißt Querelen? Ist jetzt nicht. Wir haben jetzt eine schwierige Personalentscheidung. Steffen Baumgart, der Trainer, hört am Saisonende zum Saisonende auf. Da gibt's dann Diskussionen auch viel außerhalb des Platzes. Ich denke mal, dass der VfL sich da nicht blamieren wird, obwohl Robert Jule fehlt und das Ding mit 2:1 nach Hause fährt. Also Paderborn, Bochum 1:2 ist mein Tipp.
Ja, okay. Da bin ich tatsächlich bei, da ich aber nicht das gleiche tippen darf wie du, sage ich, der VfL gewinnt 3:2.
Maria Laske tippt häufig immer das gleiche wie irgendein anderer. Ist dir das mal aufgefallen? Maria Laske sagt immer, wenn er hier bei uns im Podcast ist, gehe ich mit.
Ja, deswegen hat er auch so einen guten Schnitt.
Ja.
ich muss zugeben, ich habe schon länger nicht mehr analysiert, aber ich hänge mich da nochmal dran.
Und nee, lass mal, ich war zuletzt eher nicht so gut.
Ja. Du bist aber auch einfach mit Abstand in den meisten Folgen mit dabei.
Ja, das stimmt schon.
Ja,
das stimmt deswegen. Schon. Aber okay. Dritte Liga. Wir haben zuletzt, ich meine, Timo Düngen ist ja ist in letzter Zeit auch mal zu Wort gekommen, was den MSV angeht. Wir haben den MSV so oft vernichtet hier. Ist ja jetzt echt schon gut, was unter Pavel Dotschev da entstanden ist und Waldhof Mannheim. Wenn sie das jetzt gewinnen, dann kann man ja fast schon ganz fest für die dritte Liga planen. Ne? Also der MSV hat sich da super rausgekickt aus dem Abstiegskampf und aus dem Schlamassel. Und ja, Dotschev war dann doch die richtige Wahl als Trainer. Und also MSV Duisburg spielt gegen Waldhof Mannheim. Das ist Tabellen-12. gegen Tabellen-11. Mit einem Sieg käme der MSV auf 41 Punkte. Und das klingt sehr nach Klassenerhalt. Und deswegen denke ich mal, das Ding wird 3:1 ausgehen.
3:1 für den MSV, ich sage 2:0 für den MSV. Aber es ist tatsächlich verrückt, ne? Also in der Rückrundentabelle ist der MSV Vierter. Das ist schon.
Ja, gut. Hut ab. Was haben wir denn? Wir haben den MSV oft genug kritisiert, da muss man jetzt auch mal definitiv loben. Richtigen Schlüsse, nachdem sehr oft die falschen Schlüsse gezogen worden sind in letzter Zeit, saß jetzt wirklich die letzte Patrone. Und es war die letzte Patrone, aber weiß Gott, die allerletzte Patrone. Die hat jetzt gesessen und gut. Jetzt kommen wir in die Regionalliga, ne? Es war ja immer so, den MSV haben wir immer kritisiert und Rot-Weiß Essen haben wir immer über einen grünen Klee gelobt. Jetzt haben sich die Zeichen wieder gedreht. Das ist halt im Fußball so, ne? Hatten wir Markus Uhlig, hatten wir doch im Watz-Talk, ne? Solltet ihr alle, euch alle anhören, das war ein Watz-Live-Talk, watz.de/RWE. Kollege haben mit Markus Uhlig, dem Chef von Rot-Weiß Essen, gesprochen. Ja. Haben wir auch einen Ton davon? Ja, ne?
Ja, natürlich haben wir einen Ton davon. Ja. Du bist ja heute so forsch, wie du immer hier vorgreifst, mir meine ganze Überleitung.
Nach so einem langen Urlaub ist man heiß. Einfach heiß.
Nicht nur Schalke, sondern auch Schalke-Reporter machen einem alles kaputt. Aber tatsächlich, im Watz Live-Talk von der Hafenstraße war es gestern, hat Markus Uhlig dann sich dazu geäußert, ob der Aufstiegstraum denn jetzt tatsächlich ausgeträumt ist. Hören wir ganz kurz rein nach diesem enttäuschenden Spiel gegen Rödinghausen.
Oh, das ist schwer zu beziffern. Also wenn man da jetzt wieder ganz sachlich drauf guckt, dann muss man ja schon sagen, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit werden wir es nicht schaffen. Trotzdem sind wir alle lange genug dabei im Fußball und haben schon viel erlebt, dass man schon sagen kann, die Chance ist noch da. Auch wenn die Chance nicht besonders groß ist, wollen wir trotzdem also eins garantiert nicht zulassen, nämlich dass wir uns nachsagen lassen, dass wir irgendwie abschenken oder zu früh aufgeben. Nein, es geht immer weiter. Und im Fußball sind schon komische Dinge passiert und vermeintlich aussichtslos oder aussichtslose Rückstände schon aufgeholt worden. Siehe Oberhausen vor 2 Jahren auf Viktoria Köln, die es fast noch geschafft hätten bei ähnlichem Abstand. Also da geht schon noch was, da kann schon noch was gehen. Fakt ist aber auch, damit diese Hoffnung weiter am Leben bleiben kann, müssen wir jetzt wirklich anfangen, konstant oder wieder konstant zu punkten, dreifach zu punkten. Und damit fangen wir am besten auf jeden Fall am Samstag hier gegen Bergisch Gladbach mit an.
Ja, so, also Punkte holen gegen Bergisch Gladbach ist das Einzige, was noch zählt. Alle Spiele sollten jetzt gewonnen werden und dann muss man halt drauf hoffen, dass der BVB patzt. Deswegen, es ist der letzte Tipp für heute, weil RWO ja nicht spielt. Deswegen sage ich einfach, RWE gewinnt gegen Bergisch Gladbach ganz geschmeidig 3-0.
Ja, das hätte ich jetzt gesagt. Schließ mich an. Ich sage aber dann mal ganz locker 2-0. Schön 2 Tore in der ersten Halbzeit, den Laden abschließen und gut gelaunt nach Hause fahren. Borussia Dortmund 2 spielt jetzt, die spielen in, ich guck mal gerade die Tabellen, sind 9 Punkte, RWE hat ein Spiel weniger. Das wären dann, wenn RWE gewinnt, 6 Punkte. Borussia Dortmund 2 spielt jetzt in Mönchengladbach. Beim Borussia Mönchengladbach 2, die sind jetzt auch jetzt, die zweite U23 von Borussia Mönchengladbach ist jetzt auch nicht gerade gut drauf. Dementsprechend ist klar, das Ding ist eigentlich gelaufen, sehr schade. Wirklich schade.
Ja, wobei es noch nicht ganz gelaufen ist, weil ich habe ja gerade schon gesagt, RWO hat spielfrei, kann sich dann jetzt quasi 2 Wochen darauf vorbereiten, der zweiten von Borussia Dortmund ein Beinchen zu stellen und Lokalrivale RWE dann doch den Aufstieg zu ermöglichen, gegen die spielt RWO.
Ja, aber ich bin gerade, guck mir gerade das Restprogramm an und BVB 2 spielt noch gegen Bergisch Gladbach, Abstiegskandidat, SV Strahlen, Abstiegskandidat, VfB Homberg, Abstiegskandidat, Schalke 04-2, Schalke 04-2 steht auch nur im Mittelfeld, für die geht's halt um nichts mehr. Wuppertaler SV ist Abstiegskandidat, also die haben mit Ausnahme von Oberhausen sind die Gegner von RWO stehen alle zwischen Platz 10 und 19. Also die Gegner von BVB 2 und Rödinghausen haben sie noch, die sind Siebter. Aber sie haben Rot-Weiß Essen nicht mehr, Preußen Münster nicht mehr, Fortuna Köln nicht mehr, Fortuna Düsseldorf 2 nicht mehr. Sie haben ein recht einfaches Restprogramm und das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen, diesen doch recht eindeutigen Vorsprung. Zumal sie erst ein Spiel verloren haben in der aktuellen Saison. Schade für RWE, ich hätte es RWE gegönnt, den Aufstieg in die dritte Liga, den lang ersehnten. Da muss die Mannschaft eben einen neuen Anlauf nehmen in der kommenden Saison, so bitter das klingt.
Ja, ja. Und so bitter das klingt, sind wir jetzt auch fertig.
Ja, hat hier lange genug gedauert. Aber wenn es um Schalke geht, um das, was passiert, gibt ja auch einiges nachzuholen, ne?
Genau. Du musst nach deinem Urlaub nochmal nachholen, deswegen lies jetzt nochmal alles, was irgendwie über Schalke geschrieben wurde und
Hab ich doch schon alles längst gemacht.
Und ihr, liebe Hörer von Fußball Insight, wenn ihr eine Meinung dazu habt, was der Kollege Andi Ernst und ich da heute von uns gegeben haben, dann schreibt sie uns doch gerne, lasst einen Kommentar da, bewertet uns einfach oder schickt uns auch eine Mail an hello@fußballinsight.com. Wir freuen uns drüber. Könnt auch gerne mal...
Hello oder Hallo?
Hello.
Nee. Naja, da muss man doch mal klar sagen.
Ja, ja, ja.
Nicht, dass die Hörer das hier falsch kriegen. Also hello@fußball, genau so.
Nee, also das ist nach meinen Informationen, ist das so gültig.
Ja.
Deswegen, also meldet euch gerne, gebt uns Feedback und ansonsten hört ihr nächste Woche dann wieder rein mit dem Kollegen Timo Düngen. Andi, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du direkt an deinem ersten Arbeitstag wieder sofort in den Podcast mit eingestiegen bist.
Natürlich, und, mein lieber Johannes.
Ach, mein
und dann gucken wir mal.
Genau.
Geht ja jetzt wieder Schlag auf Schlag, ne? Nächste Woche schöne, ist noch keine englische Woche, aber dann haben wir wieder eine schöne englische Woche und dann geht's jetzt wieder ruckzuck. Und irgendwann haben wir natürlich dann den Trauertag, wenn der Abstieg von Schalke 04 dann definitiv festgezurrt ist und auch echt nichts mehr geht. Und ja, dann müssen wir die Folge aufzeichnen, wenn der Abstieg und der Absturz perfekt ist.
Wahrscheinlich machen wir das. Also es kann ja nächste Woche schon so sein, ne? Glaube ich. Fast. So gut wie. Oder der Kollege Herms hat mir vorhin am Telefon Blödsinn erzählt. Aber vielleicht macht ihr das unter euch aus
in der Redaktion. Ja, Moment. Da finde ich jetzt ganz zum Abschluss, wie viele Punkte Rückstand sind das? Sind noch 7 Spieltage, 7x3, 21 Punkte sind noch zu vergeben. 13 Rückstand. Das heißt, jetzt am Sonntag könnte Schalke theoretisch auf 16 Punkte Rückstand kommen und dann wären noch 18. Ja, übernächste Woche hat er recht. Also es könnte theoretisch nach dem 29. Spieltag schon soweit sein. Aber vielleicht gewinnt Schalke ja doch nochmal am Sonntag. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Das hat jetzt lang gedauert.
Bleibt gesund. Tschüss.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.